Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, Herbert Grönemeyer, ein bekannter Sänger, wahrscheinlich einer der bekanntesten deutschen Sänger, er hat mal vor vielen Jahren einen Hit gelandet. Er landete mehrere Hits, aber ein Hit, da besingt er in dem Lied Männer, die Männer, auch recht. Und in diesem Lied Männer, da fragt Herbert Grönemeyer immer wieder im Refrain, vielleicht kennen ihn einige, wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Und ich habe mich immer gefragt, diese Frage, meint er die philosophisch, weil im Grunde man bekommt in diesem Lied Männer von Herbert Grönemeyer, egal wie hoch und runter man da spult, man bekommt keine Antwort darauf, wann ein Mann denn ein Mann ist. Ist auch egal, denn viel wichtiger finde ich ehrlich gesagt eine ganz andere Frage. Wann ist ein Christ ein Christ? Wann ist denn wirklich ein Christ ein Christ? Ich war viele Jahre Pfarrer und davon über zehn Jahre Gemeindepfarrer. Und da hörte ich oft auf die Frage, die mich immer wieder bewegt, wann denn ein Christ ist, da wurde ich immer wieder eingeladen in Trauerhäuser zur Vorbereitung vor Beerdigungen. Und da war dann die Familie, die Trauerfamilie versammelt, die Hinterbliebenen. Und ich hörte mir das Leben der verstorbenen Person an. Wir bereiteten gemeinsam die Trauerfeier vor. Und da hörte ich ganz oft, ja, unsere Oma, in die Kirche ist sie nicht gegangen. An den Herrn Jesus hat sie nicht geglaubt, aber sie war ein wahrer Christ. Ich habe dann nachgefragt, wie sie denn das so meinen, wenn die Oma dann ein wahrer Christ war. Ja, ja, die musste nicht immer in die Kirche und so beten wie die Christen, aber die war ein ganz guter Mensch. Die hatte nie ein schlechtes Wort über andere Menschen und die half immer mit und war unterstützend und sozial und spendete viel auch der Kirche und so. Und da habe ich dann immer gesagt, das ist schön. Scheinbar war ja die Verstorbene ein sehr sympathischer und sozial aktiver Mensch, aber ist man deswegen ein besserer Christ? Ich freue mich immer, wenn Menschen sozial sind, wenn sie hilfsbereit sind, wenn sie die Armen, Schwachen, Entrechteten im Blick haben. Aber dadurch wird man ein sozialer Mensch, wird man ein netter Mensch, ein hilfsbereiter Mensch. Aber damit ist man noch lange kein Christ. Es ist auch im Grunde übergriffig zu sagen, der wahre Christ ist eigentlich der oder diejenige, die Gutes tut. Weil viele Menschen, die sagen ganz bewusst von sich, ich will nichts mit Kirche, ich will nichts mit christlichem Glauben, ich will nichts mit Jesus zu tun haben und ich möchte gut sein. Und damit wäre es ja dann übergriffig zu sagen, und ich sage dir, so wie du bist, bist du ein wahrer Christ. Also wir merken, allein an den guten Taten wird man kein Christ und dadurch ist man kein Christ. Andere wiederum, die sagen, die Taufe macht uns zu Christen. Tatsächlich ist die Taufe ja das Symbol, wo was markiert wird. Manche sind als Säugling getauft worden. Ich habe meine Kinder taufen lassen, als sie dann so groß waren, so Anfang Grundschulalter in die Kindergarten, wo sie ganz bewusst dann auch ein Ja sprechen konnten. Aber wird man durch die Taufe zum Christ? Ich habe einen sehr interessanten Text gefunden im 1. Korinther 10. Da wird die Frage von Paulus sehr eindeutig beantwortet. Da schreibt Paulus, ich will euch aber, liebe Brüder, so schreibt Paulus, und wer das liest als Schwester darf sich auch angesprochen fühlen, nicht in Ungewissheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Paulus schreibt diese Worte an die Gemeindemitglieder in der Gemeinde nach Korinth. Wir können davon ausgehen, die korinthische Gemeinde, das haben Getaufte gelesen. Und trotzdem gab es unter diesen Getauften jede Menge Ärger und jede Menge Streit und Zwietracht und Spaltungen. Und Paulus sagt, ihr alle, ihr seid getauft worden. Er vergleicht das im Grunde genommen mit dem Auszug des Volkes aus Ägypten. So wie die Israeliten alle als gemeinsames, als geschlossenes Volk durch das Schilfmeer gezogen sind und alle unter dieser Wolke waren, sagt er, waren sie alle getauft. Und so seid ihr, sagt Paulus, auch alles Getaufte. Und alle haben gegessen und getrunken von der Speise. Damit meint er, ihr steht alle als Gemeinde in einer Gemeinschaft, die immer wieder das Abendmahl empfängt. Und damit sagt dann Paulus, und glaubt ja nicht, dass das, bloß weil ihr regelmäßig zum Abendmahl geht und alle getauft seid, dass das euch rettet. Bildet euch das nicht ein. Verstehen Sie mich und versteht mich nicht falsch. Die Taufe ist was ganz, ganz Wertvolles. Mit der Taufe markiert Gott einen Anfang mit uns Menschen, einen Glaubensanfang. Aber die Taufe, sie rettet nicht. Sie rettet nicht. Es wäre ja genau so, wie wenn ich am Ortseingang von Schöneich einen Sprinkler aufstellen würde, würde einen Wasserschlauch anschließen und jeder, der durchgeht und wir dann immer sagen, ich taufe dich, ich taufe dich, ich taufe dich und die Menschen werden da nass und gehen durch. Sind sie deswegen getauft? Vielleicht. Sind sie deswegen Christ? Nein. Sind sie deswegen gerettet? Nein. Die Taufe, sie ist wertvoll, weil hier macht sich in der Taufe unser Herr Jesus selbst die Finger nass. Die Taufe, sie markiert einen Anfang, den Gott mit einem Menschen gehen will. Aber die Taufe allein, meine Taufurkunde, sie rettet mich nicht. Sie erinnert mich immer wieder an den Glauben und an den Weg, den Gott mit mir gehen will. Aber die Taufe macht mich, macht einen Säugling oder auch selbst einen Erwachsenen nicht zu einem Christ. Also, wann ist dein Christ dein Christ? Also nicht, wenn er automatisch getauft ist, nicht, wenn er gute Werke tut und lieb und nett ist. Wann ist denn ein Christ dein Christ? Heute haben wir ja euch den sozusagen neu eingetreten, einen Mitgliedsausweis überreicht. Macht ein Mitgliedsausweis einen zu einem Christ? Natürlich auch nicht. Vor wenigen Tagen war in der Stuttgarter Zeitung und ich glaube auch in den anderen Zeitungen, war da ja der spannende Artikel, die EKD verliert immer mehr und mehr Mitglieder, weil immer mehr Menschen austreten. Die großen Kirchen, die machen die Zahl der Gläubigen, irgendwie muss man ja auch nach Zahlen gehen, macht sie ja an der Mitgliedschaft abhängig. Ist man, wenn man Kirchensteuer zahlt, wenn man einen Mitgliedsausweis hat oder wenn man immer wieder von seinem Arbeitgeber durch das EV in der Lohnsteuerkarte erinnert wird, dass man evangelisch oder katholisch oder freikirchlich ist, ist man dadurch Christ? Ein guter Freund von mir, er lebt im Grunde nicht seinen Glauben und er wusste die letzten Jahre gar nicht mehr, ob er noch in der Kirche ist oder nicht. Und er wurde im Zuge der Kirchenwahl wurde er erinnert, dass er noch Mitglied in der Kirche ist. Er bekam die Wahlunterlagen zugeschickt für die Kirchenwahl und ist aus allen Wolken gefallen. Er hat gesagt, ich bin doch schon längst ausgetreten. Und die Kirchenwahl hat ihn mit den Unterlagen daran erinnert, dass er eigentlich offiziell noch als Christ geführt wird. Ich habe gesagt, Mensch, das ist doch mal eine Chance, jetzt wirklich deinen Glauben zu vertiefen und fest mit dem Glauben zu machen und dein Christsein auch zu leben. Er hat gesagt, nein, diese Post, die Wahlunterlagen haben mich erinnert, dass ich eigentlich schon längst austreten müsste und er machte es. Also im Grunde genommen eine Mitgliederliste, dass man Kirchensteuer zahlt, irgendwo vermerkt ist, einen Mitgliedsausweis hat. Und es ist klar, auch dadurch wird man nicht zu einem Christen. Wann ist ein Christ ein Christ? Mittlerweile wird ja Christsein leider eher ausgrenzend, abgrenzend formuliert. Es gibt Christen, die sagen, Christ ist man, wenn man nicht raucht. Christ ist man, wenn man ordentlich zusammenlebt. Christ ist man, wenn man das und das trägt und nicht das und das. Dem Pietismus wurde und wird das ja immer wieder vorgeworfen, dass man scheinbar so einen Katalog hat, einen Ethikkatalog, an den man sich hält. Und wer durch diesen Katalog fällt, der ist nicht wirklich fromm und kein Christ. Und gleichzeitig erleben wir in den letzten Jahren auch, dass dieser Ethikkatalog auch von ganz anderen Christen immer wieder aufgebaut und gestellt wird. Wenn dann Kirchen sagen, als Christ darf man nur das wählen und das essen und das tun. Also sozusagen immer wieder durch Abgrenzung wird das eigene Christsein dann formuliert. Aber ist man ein Christ, wenn man einen scheinbar christlichen Ethikkatalog einhält? Doch auch nicht. Interessant ist, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, da wird Christsein definiert. Aber Christsein und Nicht-Christsein wird niemals über einen ethischen Katalog, den ich abhake, definiert. Und wenn wir das tun würden als Gemeinde, so wichtig Ethik und ein moralisches Leben ist, wenn wir anfangen, unser Christsein uns zu- oder abzusprechen, wie wir uns verhalten oder nicht verhalten, dann wächst das Misstrauen in der eigenen Gemeinde. Und dann schwingen wir uns nicht zu Seelsorgern auf, sondern zu Richtern und im schlimmsten Fall zu Gott selbst, der über andere Menschen urteilt und sagt, nach meinen Maßstäben bist du kein Christ oder nach diesen Maßstäben bist du ein besonders guter Christ. Wie ist das? Bin ich Pietist? Glaube ich an die Jungfrauengeburt? Glaube ich an die leibliche Auferstehung? Ja, ich schon. Aber ich würde es keinem absprechen, wenn andere Menschen eine andere Auslegung haben. Wir schauen mal, was Paulus dazu sagt, und wir schauen uns den ersten Philipperbrief oder den Philipperbrief, das erste Kapitel einmal an. Und da schreibt Paulus in den Versen 3 bis 11 an die Gemeinde in Philippi: Immer bin ich mit meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tage, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Daran ändert sich nichts, auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidigen und bezeugen muss. Ihr alle habt Anteil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott allein weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Weisheit und Einsicht erlangt. So lernt ihr entschieden, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Ich halte diesen Text, wann ein Christ ein Christ ist, als einen ganz zentralen Text, den ich euch gerade vorgelesen habe. Denn damit wird in erster Linie deutlich, keine guten Werke, keine Nettigkeit, kein sozialer Einsatz in der Welt und in Vereinen und gegenüber den Nachbarn, so gut das auch ist, aber keine guten Werke machen uns zu einem Christen. Ja, wir Christen, wir sollen gute Werke tun. Wir sollen uns in dieser Welt engagieren. Wir sollen uns für unsere Geschwister einsetzen, ihnen helfen und auch die, die wir nicht leiden können und die uns oft wie Spitzgras sind, da sollen wir über den eigenen Schatten springen, ihnen die Hand reichen und auch ihnen Gutes tun. Aber all diese guten Werke machen uns keinen Millimeter zu einem Christen. Nirgendwo wird im Neuen Testament ein Katalog aufgestellt, den wir einhalten und dadurch Christen sind. Sondern wir lesen es hier ja bei Paulus. Paulus ist dankbar. Er ist dankbar für die Philipper, die Christen sind. Und er sagt, ihr seid Christen, weil Gott an euch, liebe Philipper, ein Werk begonnen hat. Das macht den Christ zum Christ. Das ist der Erweis, dass Gott in uns sein Werk begonnen hat. Und damit wird ganz deutlich, in dieser Definition, die Paulus hier den Philippern gibt, in dieser Definition, da komme nicht ich vor mit meinen Werken, mit meinen Ideen, mit meinen ethischen Vorsätzen, sondern in dieser Definition wirkt alleine Gott. Er ist es, der Paulus vor Damaskus berufen hat. Und Gott ist es, der jeden dieser Philipper, für die Paulus so dankbar ist, die er berufen hat. Und jeder und jede von euch sitzt hier und wenn er oder sie für sich sagt, ja, auch ich bin Christ, auch ich gehöre zu dieser Gemeinde und ich bekenne meinen Herrn und Heiland, dann könnt ihr für euch sagen, letztendlich war es der Herr, der mich berufen hat. Ob auf der Kindermissionskonferenz in Bad Liebenzell, als ihr klein wart, ob in der Jungschar, in der Jungenschaft, ob hier in der Gemeinde, ob in der tiefsten und dunkelsten Stunde, in der größten Verzweiflung, wo man die Hände gefaltet hat und gesagt hat, ich möchte diesem Herrn angehören. Aber immer war es Gott, der hier an mir, an euch, an Paulus und an den Philippern gewirkt hat. Als ich vorher eure Glaubensbiografien kurz gehört habe, woher ihr kommt, was euch bewegt hat, ob durch Umzug, auf der Suche nach einer neuen Gemeinde, ob auf der Flucht aus der Ukraine hierher, ob durch Berufe, durch Suche ihr hierher gekommen seid. Jeder von euch kann sagen, irgendwann einmal habe ich den Schritt gemacht und für mich beschlossen, ich möchte hier dieser Gemeinde, der süddeutschen Gemeinschaft hier in Schöneich angehören. Und letztendlich weiß ein jeder und jede von euch, letztendlich weiß Gottes Werk, dass ich hier sein darf und dass ich hier diese Gemeinschaft gefunden habe. Gott hat hier ein Werk an euch begonnen und er wird das Werk auch fortsetzen. Gott hat ein Werk begonnen. Und ich habe so gestaunt über die Glaubensbiografien von Valerie, von Justin, von Olena, von Lisa, von Elke, werde ich sie irgendwann noch hören, von Wolfgang, von Damaris, von Manuela, von Sergi, von Thomas und von Rebecca. Ganz unterschiedliche Biografien. Und in allen Biografien wird deutlich, letztendlich war es Gottes Wille und sein Werk, dass ihr hier zu dieser starken Gemeinschaft gehören dürft. Es ist sein Werk und nicht unser Werk. Wenn wir an uns wirken müssten, dann wäre es ein Herumgewerkle. Wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dann muss ich viel werkeln und dadurch werde ich kein Christ. Und wenn wir anfangen würden, an unserem eigenen Glauben rumzuwerkeln, dann würden wir uns selbst zu unserem eigenen Schöpfer und zu unserem eigenen Heiland, zu unserem eigenen Heilmacher aufschwingen. Und damit bräuchten wir nicht mehr Gott, sondern wir bräuchten nur noch uns selbst und unsere Leistung. Martin Luther hat einmal gesagt, das Wichtigste ist, wir sollen Menschen und nicht Gott sein. Wir sollen Menschen und nicht Gott sein. Und Mensch sein heißt, dass wir Gott an uns wirken lassen und dass er mit uns einen Weg geht, den er bei manchen von euch vor vielen Jahren begonnen hat und bei manchen von euch erst vor wenigen Monaten. Und ein Gehen mit Gott ist immer ein Weg. Wir haben es auch hier bei einem Glaubenszeugnis, bei einer Glaubensbiografie sehr eindrücklich gehört. Ein Weg, den Gott mit uns beginnt und der noch nicht aufhört. Der weitergeht, wo wir immer tiefer und tiefer wachsen in der Gotteserkenntnis, wo uns immer wieder auch Zweifel flankieren werden, auch Verzweiflung. Aber immer dann, wenn wir uns auf Gott verlassen, wenn wir beten, manchmal auch dieses kurze, stammelnde Gebet, wenn wir in die Bibel hineinschauen, vieles nicht verstehen, aber auch Worte meditieren und merken, dieses Wort, das ist heute für mich. Und wenn wir immer wieder eine Gemeinschaft suchen, die mich trägt, korrigiert und stärkt, dann kann Gott dieses Werk weiterhin an mir wirken lassen. Dann können wir als Gemeinde wachsen und als Menschen, die auf diesem Gottesweg unterwegs sind, weiterhin Gemeinde leben. Oder so wie es Paulus sagt, so lernt ihr, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Nicht, weil wir an uns wirken und rumwerkeln, sondern weil Gott an uns sein Werk vollbringt. Christliches Leben, das Sein als Gemeinde, das ist ein Prozess, das ist ein langer Weg. Und deswegen brauchen wir einander, deswegen brauchen wir immer wieder den gemeinsamen Blick zu Jesus Christus. Und dazu wünsche ich Valeri, Justin, Olena, Lisa, Elke, Wolfgang, Damaris, Manuela, Sergi, Thomas und Rebecca, aber euch allen, liebe Schwestern und Brüder, immer wieder eine starke Gemeinschaft, den Blick, den regelmäßigen Blick in Gottes Wort und das Gebet. Gott segne euch auf diesem Weg. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du uns berufen hast, um an dich zu glauben. Diese Berufung, sie lag vor manchen, vor vielen, vielen Jahrzehnten zurück, bei manchen erst vor wenigen Wochen oder Monaten. Und wir danken dir, dass deine Wege, die du mit uns gehst, so unterschiedlich sind, aber dass deine Berufung, dein Ja zu uns steht und dass wir diesen Weg gehen können. Mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft und mit vielen Geschwistern hier in dieser Gemeinde. Wir möchten aber auch diese Berufung leben. Wir möchten als Christen auch auf dein Wort hören. Wir möchten aus deinem Geist leben. Verändere du uns, dass wir nicht um uns selbst sich um uns drehen, sondern dass wir im Blick auf dich immer wieder auch auf unsere Mitmenschen schauen, wie wir ihnen helfen können, ihnen Zeuge und Stütze sein dürfen. Ich danke dir für alle, die heute neu in den SV eingetreten sind. Begleite und stärke du sie weiterhin auf diesem Weg. Schenke du ihnen und ihren Familien ein getrostes Herz. Immer wieder Menschen in der Gemeinde, die sie verstehen, ihnen Hilfe und Stütze sind. Ich bitte dich für diese Gemeinde hier. Segne du sie weiterhin. Gib du ihnen Kraft und Kreativität. Binde du jeden Streit und Zorn ab. Schaffe du Frieden und Versöhnung. Und leite du sie, bis du wiederkommst. Amen.
Ja, wir sind